Meine Stimme ist nicht so zum Besten, aber ich denke, ihr könnt mich verstehen, wenn ich so rede. Gut, danke schön. Ja, ich hatte ja eine Serie begonnen über die Sendschreiben und heute ist das Sendschreiben an die Gemeinde in Philadelphia dran. Ich lese zunächst einmal den ganzen Text. Da heißt es, und dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe, dies sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat, der öffnet und niemand wird schließen und schließt und niemand wird öffnen. Ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe eine geöffnete Tür vor dir gegeben, die niemand schließen kann. Denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. Siehe, ich übergebe dir aus der Synagoge Satans von denen, die sich Juden nennen und es nicht sind, sondern lügen. Siehe, ich werde sie dahin bringen, dass sie kommen und sich niederwerfen vor deinen Füßen und erkennen, dass ich dich geliebt habe. Weil du das Wort vom Harren auf mich bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, um die zu versuchen, die auf der Erde wohnen. Ich komme bald. Halte fest, was du hast, damit niemand deinen Siegeskranz nehme. Wer überwindet, dem werde ich im Tempel meines Gottes zu einer Säule machen, und er wird nie mehr hinausgehen. Und ich werde auf ihn schreiben den Namen meines Gottes und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalem, das aus dem Himmel herabkommt von meinem Gott, und meinen neuen Namen. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Ja, dies ist das Sendschreiben an die Gemeinde in Philadelphia. Bei den Sendschreiben bietet es sich ja an, dass man mal ganz kurz auch auf die historischen Hintergründe zurückgreift. Ich glaube, ich habe keine freie Linie zu meinem Computer da. Da ist genau prima. Das ist ganz lieb. Dankeschön. Ja, letztendlich klappt es ja doch. Hier sehen wir, ist hier auch ein Punkt dran? Ja, hier ist die Gemeinde Philadelphia. Einige Kilometer südöstlich von Sardes liegt die Gemeinde Philadelphia, und zwar an einem Nebenfluss. Die Hauptverkehrsstraße ging in dieser Gegend in einem Flusstal entlang, an einem Fluss, und war damit sehr tief gelegen erstmal. Aber zu Philadelphia ging es dann also doch ziemlich steil den Berg hoch. Und das war eine sehr fruchtbare Gegend, wie man auch an diesem Bild hier sehen kann. Hier eine, ja, ist das ein Bild oder ist das eine Zeichnung? Ich weiß es gar nicht genau. An seinem östlichen Eingang, da lag dann also diese phrygische Hochebene. Und in dieser Umgebung lag die Stadt Philadelphia ungefähr 300 Meter über Meeresspiegel. Also doch eine ganze Ecke nach oben. Philadelphia war die modernste Stadt von den Städten der sieben Sendschreiben. Es wurde im Jahre 189 vor Christus von einem Attalus, dem Zweiten, gegründet. Und der hat ihr diesen Namen Philadelphia gegeben, weil er seinen eigenen Bruder damit ehren wollte. Philadelphia heißt ja Bruderliebe. Bruderliebe. Und er hat jetzt seinem Bruder zuliebe, sowas gibt es auch, der einer Stadt, die er erbaut hat, diesen Namen gegeben, Bruderliebe. Hatte mit Christenheit und so ja gar nichts zu tun, aber dieser Name ist sehr, sehr bedeutend ja auch. Philadelphia hatte eine Schattenseite, wie wir hier sehen. Hier, ich habe mal ein paar Ruinen hier abgebildet. Das sind alte Säulen. Philadelphia wurde mehrfach auch von Erdbeben heimgesucht. Darauf nimmt auch das Sendschreiben dann nachher etwas Beziehung oder nimmt einen Bezug dazu, von dem, wenn es dann um die Säulen geht, dann könnt ihr auch an diese Säulen hier nochmal denken, die auch stehen geblieben sind. Also die Gebäude sind zusammengefallen und viele Bewohner haben sich, so wie das heute, wir kennen das ja, leider haben wir das ja in Nachrichten jetzt auch immer wieder, dass dann wegen der Nachbeben die Bewohner auch draußen schlafen. Und so war das damals auch in Philadelphia, das ist auch historisch so belegt. Im Jahre 17 nach Christus, da war eine ganz schlimme Katastrophe und da war eigentlich Sardes am meisten betroffen, aber von den Nachbeben war dann Philadelphia am stärksten betroffen. Ja, so viel erst einmal zu der Stadt, zu dem Umfeld. Dann wollen wir uns dem Text zuwenden. Da heißt es, und dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe, dies sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat, der öffnet und niemand wird schließen und schließt und niemand wird öffnen. Siehe, ich habe eine geöffnete Tür vor dir gegeben, die niemand schließen kann. Ja, Philadelphia, Bruderliebe, habe ich schon gesagt. Hier spricht jetzt der Heilige, das ist Gott selbst. Wenn wir Jesaja 6, Vers 1, habe ich eine andere Bibel gegriffen und habe mir das nicht gleich reingelegt. Jesaja 6, Vers 1 und folgende will ich mal lesen. Einfach, dass wir mal einen Begriff dafür bekommen, wer ist der Heilige. Im Todesjahr des Königs Usia, da sah ich den Herrn sitzen auf hohen und erhabenem Thron. Und die Säume seines Gewandes füllten den Tempel. Seraphim standen über ihm. Jeder von ihnen hatte 6 Flügel, mit 2 bedeckte er sein Gesicht, mit 2 bedeckte er seine Füße und mit 2 flog er. Und einer rief dem anderen zu und sprach, heilig, heilig, heilig ist der Herr der Heerscharen, die ganze Erde ist erfüllt mit seiner Herrlichkeit. Da erbebten die Türpfosten in den Schwellen von der Stimme des Rufenden und das Haus wurde mit Rauch erfüllt. Das Haus ist der Tempel. Da sprach ich, wehe mir, denn ich bin verloren, denn ein Mann mit unreinen Lippen bin ich und mitten in einem Volk mit unreinen Lippen wohne ich. Denn meine Augen haben den König, den Herrn der Heerscharen gesehen. Da flog einer der Seraphim zu mir und in seiner Hand war eine glühende Kohle, die er mit einer Zange vom Altar genommen hatte, und er berührte damit meinen Mund und sprach, siehe, dies hat deine Lippen berührt, so ist deine Schuld gewichen und deine Sünde gesühnt. Wen hat Jesaja hier denn gesehen? Im Tempel, auf dem Thron und umgeben von Seraphim, die Säume seines Gewandes füllten den Tempel. Wenn wir in Johannes 12 lesen, dann zitiert Johannes genau diese Stelle aus Jesaja und sagt, zitiert dann, was gesagt wurde und sagt, dies sagte er, weil er seine Herrlichkeit sah. Jetzt muss man bei Johannes gucken, ja, wen meint Johannes denn mit seiner seine Herrlichkeit. Und wenn man dann nach vorne geht, ein paar Verse, dann merkt man Jesus. Jesaja, die Jesaja-Stelle wird durch Johannes auf den Herrn Jesus interpretiert. Dies sprach er, weil er, Jesaja, seine Jesu Herrlichkeit sah. Also Jesus ist der Gott des Alten Testamentes, der im Tempel auf dem Thron saß. Und der spricht hier. Dies sagt der Heilige. Auch Johannes fiel, als er eine Offenbarung in der Offenbarung dem Herrn Jesus begegnet, wie tot zur Erde nieder, als er den auferstandenen Herrn sieht. Und wenn wir ihm begegnen würden in seiner Herrlichkeit jetzt, wir könnten nicht bestehen vor ihm. Wir würden genauso wie tot zur Erde sinken. Uns würde alle Manneskraft verlassen. Und auch wenn er sich aus Liebe zu uns in einem Niedrigkeitsgewand zeigt, sich als Mensch zeigt, ist er trotzdem der Heilige. Auch wenn die Pharisäer sagten, was machst du aus dir selbst? So sehr war er Mensch, dass man ihm es nicht mehr ansah. Und doch war er der Heilige. Und er ist auch der Wahrhaftige. Er kann nicht lügen. Gott kann alles, aber er kann nicht lügen. Das sagt uns die Schrift. Und was er sagt, ist immer wahr, ist immer Wahrheit. Und Wahrheit stimmt immer mit der Realität überein. Das ist nicht so durch eine rosa-rote Brille gesehen. Das ist nicht so eine Wunschvorstellung, sondern das ist die Realität. Das ist realer als das, was wir hier vor Augen sehen. Was Gott spricht, das ist Wirklichkeit. Im Gegensatz zu Satan, der ja der Vater der Lüge ist, der Vater der Täuschung, der Vater der Heuchelei, der Betrüger, der Schauspieler, der so tut, als ob. Das Gesagte, das ist erst die Einleitung zu diesem Sendschreiben, das Gesagte ist also zuverlässig, ist völlig realitätsbezogen. Es ist nicht nebensächlich, denn die Wirklichkeit ist immer von Bedeutung. Das sagt der, der den Schlüssel Davids hat. Der Schlüssel Davids ist der Schlüssel zum Heil und zum Leben. In der Offenbarung ist auch noch von einem anderen Schlüssel die Rede, und zwar von dem Schlüssel des Todes und des Hades. Und auch diesen Schlüssel hat der Herr Jesus. Er hat nicht nur den Schlüssel Davids, sondern er hat auch den Schlüssel zum Totenreich, auch zur Hölle. Wie wunderbar, dass nicht Satan den Schlüssel zu seinem eigenen Haus hat. Satan entscheidet nicht, wer in die Hölle kommt. Er hat nicht den Schlüssel. Den Schlüssel hat unser Herr allein. Und dieserjenige, der den Schlüssel hat, also der sagt, der öffnet und niemand schließen wird und schließt und niemand öffnen wird. Das ist eine vollkommene Schlüsselgewalt. Das ist die exklusive Schlüsselgewalt. Das ist derjenige, der überall reinkommt, für den es keine einzige verschlossene Tür gibt. Und er sagt, wo er schließt, wird niemand öffnen. Es wird auch niemand seine Entscheidung verändern. Wo er zugeschlossen hat, da bleibt es zugeschlossen. Und wo er aufgeschlossen hat, da bleibt es aufgeschlossen. Da wird nicht einer kommen und dann hinterher zuschließen, wo er aufgeschlossen hat. Das kann nur er selbst tun. Also wir können erkennen, dass der Herr, unser Herr Jesus, die vollkommene Herrschaftsgewalt hat über die gesamte Weltgeschichte und auch über die gesamte Heilsgeschichte, die ja in die Weltgeschichte eingebettet ist. Ein Bild, gibt uns die Bibel die Arche Noah. Da heißt es, als Noah und die Tiere und die Frauen und die Söhne alle in Sicherheit waren, dann schloss Gott zu. Glaubt mal, da hätte hinterher, als den Leuten das Wasser bis hier stand, noch mancher gern reingewollt. Aber da war die Tür zu und niemand wird öffnen, wo er schließt. Und was sagt dieser nun, der diese Schlüsselgewalt hat? Er sagt, siehe, ich habe eine geöffnete Tür vor dir gegeben. Das soll hier so eine offene Tür sein. Und er sagt, diese Tür kann niemand schließen. Dies ist ein Beispiel für sein Handeln in der Heilsgeschichte. Die Gemeinde Philadelphia konnte diese offene Tür nutzen. Sie konnten Leuten von Jesus sagen. Und ich hatte ja am Anfang gesagt, auch von der prophetischen Bedeutung der Sendschreiben, dass ja Philadelphia auch für eine bestimmte Zeitspanne steht innerhalb der Christenheit. Und es ist tatsächlich so, dass in der Zeit von 1700 ungefähr bis 1900 eigentlich kein Ort auf dieser Erde für das Evangelium verschlossen war, für die Botschaft von Jesus nicht geöffnet gewesen wäre. Da, wo heute die Türen schon wieder zu sind, denken wir an die islamischen Staaten, wo offene christliche Mission verboten ist, wo es verboten ist, eine Bibel zu haben. Da war in dieser Zeit, in dieser Philadelphia-Zeit, war alles offen. Die Regierungen waren vollkommen tolerant, die Menschen waren offen und die Gemeinden haben Missionare gesandt. Viele Missionare wurden ausgesandt. Ich will nur einige nennen, zum Beispiel ein George Whitfield aus England, der ging nach Amerika. Die Arbeit der Herrnhuter Brüdergemeinde. Dann William Carey ging nach Indien. Hudson Taylor ging nach China. Livingston ging nach Afrika. Und viele andere wurden von Gemeinden in die Welt gesandt und haben diese offene Tür, die der Herr aufgetan hat, haben das genutzt. Und auch heute sind alle die wirklichen, echten evangelistischen Bemühungen entsprechend dem Wesen der Philadelphia-Gemeinde. Die Tür heute ist nicht mehr so weit offen wie zu dieser Zeit damals, aber sie ist auch noch nicht ganz zu. Ich glaube, es wird eine Zeit kommen, dass diese Tür immer weiter zugeht. Das erleben wir in islamischen Staaten, das erleben wir in Nordkorea und in vielen anderen Staaten, dass die Tür für das Evangelium zugeht. In Europa ist sie noch ziemlich weit offen. In anderen Teilen der Welt ist sie auch noch ziemlich weit offen. Auch da sollten Christen diese Chance noch nutzen. Aber eins ist klar, wir können diese Tür nicht mit Gewalt aufstoßen, auch bei unseren besten Bemühungen nicht. Der öffnet und niemand kann schließen. Und wo er noch offen hat, können wir nicht schließen. Auch umgekehrt nicht. Wo er verschlossen hat, können wir nicht öffnen. Weder durch moderne Methoden. Man versucht es ja, wenn man sagt, ja, wir müssen, die Menschen heute sind alle ganz anders. Obwohl das ja gar nicht stimmt. Die sind ja alle ganz genauso wie vor 5000 oder vor 4000 Jahren. Haben das gleiche Herz, haben die gleichen Egoismen, die gleichen Wünsche, die gleichen Freuden, wenn es ihnen gut geht und sie satt sind und nicht frieren brauchen, freuen sie sich. Und wenn sie Hunger haben und haben eine offene, klaffende Wunde, dann sind sie unzufrieden. Das war damals so, das ist heute so. Heute haben wir ein Handy obendrauf und haben noch einen Fernseher obendrauf und einen Beamer. Das hatte man damals nicht, aber das berührt uns doch nicht. Sind wir doch mal ehrlich, wo berührt mich denn hier ein Mikrofon? Das hat doch mit mir nichts zu tun. Die Menschen sind gleich. Und so sollten wir wachsam sein und offene Augen haben, da wo er in unserem Lebensumfeld noch eine geöffnete Tür schenkt. Sei es bei Arbeitskollegen, sei es bei Nachbarn, bei anderen Gelegenheiten, ohne dass man aufdringlich wird, ohne dass man gewisse Grenzen überschreitet, selbstverständlich, dass wir die Chance nutzen, wo der Herr uns heute, uns hier, die wir heute hier in diesem Raum sind, auch beziehe ich mich ein. Wo hat der Herr uns, wo hat der Herr mir und wo hat er dir noch eine offene Tür gegeben? Interessiert dich das? Ja, wie bei der Arche ist aber diese Zeit der Möglichkeit, der Mission, der offenen Tür irgendwann auch beendet. Irgendwann wird der Herr die Tür verschließen. Und einen Erfolg haben wir selbst nicht in der Hand. Unsere Aufgabe ist es auch nicht, Erfolg zu haben, sondern unsere Aufgabe ist es, treu zu sein. Das ist ein großer Unterschied. Treu zu sein über dem, was der Herr uns gibt. Wem viel gegeben ist, von dem wird auch viel gefordert werden. Denkt an das Gleichnis auch mit den Talenten zum Beispiel, wo der eine dann über mehrere Städte gesetzt wird und der andere über weniger. Vers 8. Ich kenne deine Werke, sagt dieser Herr. Siehe, ich habe eine geöffnete Tür vor dir gegeben, hatten wir schon ein bisschen vorgezogen, die niemand schließen kann. Denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. Ich kenne deine Werke, das heißt, der Herr kennt, das sagt er in ähnlicher Weise allen anderen Gemeinden auch schon. Ich hatte das auch schon ausführlicher versucht auszudeuten. Er kennt unsere Situation, er kennt die Situation in unseren Gemeinden. Das kann uns Trost sein, das kann uns aber auch erschrecken, je nachdem. Hier in Philadelphia war es Trost. Philadelphia erhält wie Smyrna keinen Tadel. Christus ist zufrieden und freut sich über die Gemeinde in Philadelphia. Er sagt aber, dass diese Gemeinde eine kleine Kraft hat. Eine kleine Kraft bewirkt, dass man sich auf einen Stärkeren verlässt. Wenn ich selber nichts kann, muss ich gucken, wer kann. Und darum liegt in der kleinen Kraft ein Segen verborgen. Da, wo ich mit meinen Möglichkeiten am Ende bin, da frage ich den Herrn und da gehe ich auf die Knie und sage, Herr, wenn du jetzt nichts tust, dann ist nichts. Ich kann nicht. Diese kleine Kraft bewirkt diese Abhängigkeit. Während ein starker, junger, dynamischer, intelligenter mit mehreren Doktortiteln und wenn sie richtig erworben sind, der kann natürlich selber vieles. Das denkt er zumindest. Der ist in Wirklichkeit genauso abhängig, aber er merkt das nicht so. Und die kleine Kraft, die wir haben, die zeigt uns die Realität, dass wir alleine gar nichts können. Ich sag's, vielleicht habe ich es auch schon mal gesagt, ich möchte das trotzdem noch mal wiederholen. Wir können gar nichts alleine. Wir können nicht mal alleine schlafen. Wenn der Herr nicht Gnade gibt, dann kriegen wir nachts keine Luft. Dann kannst du nicht schlafen. Wir können nicht mal allein schlafen, geschweige denn allein wachen. Deine Körperfunktion, was da alles abläuft, wenn du dafür sorgen solltest, dann hättest du rund um die Uhr zu tun, brauchtest mehrere Doktortitel in Biochemie und weiß ich was alles und Medizin und hättest nur damit zu tun, dass dein eigener Körper funktioniert. Das schenkt der Herr dir alles. Aber wenn er eine Sekunde seine Gnade zurückziehen würde, dann würdest du merken, was du alleine kannst. Darum schreibt Paulus, wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Weil er weiß, wenn ich erkenne, wie schwach ich bin, dann kann ich dem Herrn umso mehr Raum geben, um zu wirken. Zwei Beispiele in der Schrift, wo das sehr plastisch dargestellt wird. Einmal, als die Israeliten aus Ägypten ausgezogen waren und die ägyptische Heeresmacht hinter ihnen her war, und Gott hatte sie noch an eine Stelle geführt, wo rechts und links Felsen waren und vor ihnen war das Schilfmeer und hinter ihnen jetzt die ägyptische Armee hochgerüstet. Die waren schwach. Die schrien vor Angst. Und wer hat eingegriffen? Hat ihre Heeresmacht sie bewahrt? Nein, der Herr. Er sagt, ihr werdet stille sein. Ich werde für euch streiten. Und ihr werdet stille sein. Das ist so ein Beispiel, wo eine kleine Kraft uns zeigt, wie der Herr wirkt. Und dann ein anderes Beispiel, den kleinen Knaben, da kennt ihr bestimmt, das soll der David sein. David gegen Goliath. Ja, glaubt ihr denn wirklich, dass dieser kleine Hirtenjunge mit seiner Steinschleuder eine wirkliche Chance hatte gegen den Goliath? Dass er wirklich diese eine Stelle trifft, wo der Stein durchdringen konnte? Ob er so genau zielen konnte? Wage ich sehr anzuzweifeln. Er hätte auch den Helm treffen können. Er hätte auch den Brustharnisch treffen können. Er hätte auch daneben schießen können. Alles wäre möglich gewesen. Er hat genau die Stelle getroffen, wo kein Panzer war, wo kein Schutz war. Ja, wer hat denn den Stein gezielt? Natürlich, der, der alles vermag. Der schließt, der öffnet und niemand schließt. Darum hatte Goliath keine Chance. Weiter sagt der Herr dieser Gemeinde, dass sie eine kleine Kraft hat, aber du hast mein Wort bewahrt. Du hast mein Wort bewahrt. Hier, das soll eine Bibel sein, und mit der wir uns beschäftigen. Das Bewusstsein der eigenen kleinen Kraft weist uns auch immer wieder auf die Schrift. Dort ist Weisheit zu finden. Das ist sein Wort, was er in unser Leben hineingegeben hat. Und wir tun gut daran, wenn wir dieses sein Wort auch als sein Wort betrachten und behandeln. Erst da, wo man in seinen eigenen Augen klug wird, wo man in seinen eigenen Augen zu intelligent ist, um das so zu anzunehmen, da kommen diese Fragen, was einem selber nicht mehr einleuchtet, was dort steht. Ich gebe zu, ich könnte euch viele Stellen nicht erklären, warum. Da sind scheinbare Widersprüche in der Bibel. Ich glaube, dass es sind keine Widersprüche, aber ich kann es nicht verstehen. Aber was macht das? Ich habe eine kleine Kraft. Ich will sein Wort festhalten. Und da, wo man eben in eigenen Augen groß wird, da versteigt man sich manchmal und fängt dann an, sich selbst über das Wort zu stellen. In dieser Haltung ist man dann tatsächlich auf sich selbst gestellt, weil der Herr sich dann zurückzieht. Wenn ich so an die Schrift herangehe, dann bin ich tatsächlich auf mich gestellt. Dann habe ich ja sein Wort abgelehnt. Dem Herrn, das sagt uns sein Wort hier ganz klar, dem Herrn gefällt das Festhalten an der absoluten Zuverlässigkeit des gesamten Wortes Gottes, auch angesichts der lawinenartigen Zunahme von Bibelkritik, von Verwässerung der Bibel und von Verfälschung seines Wortes rund um den Globus. Das ist nicht eine Sache, die es nur hier bei uns in Deutschland gibt. Überall auf der Welt wird gegen sein Wort angegangen. Und die Bibel sagt uns, Psalm 19 zum Beispiel, das Gesetz des Herrn ist vollkommen und erquickt die Seele. Das Zeugnis des Herrn ist zuverlässig und macht weise. Nicht das Theologiestudium bei einem liberalen Professor macht weise, sondern das Wort Gottes macht weise. Das ist ein großer Unterschied. Oder der Herr Jesus sagt in Matthäus 11, zu jener Zeit hob Jesus an und sprach, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies vor Weisen und Verständigen verborgen und es Unmündigen offenbart hast. Unmündige sind intellektuell schwache und Weise sind intellektuell starke. Der Herr Jesus sagt in Johannes, die Schrift kann nicht aufgelöst werden, jedenfalls bei Gott nicht, wenn auch manche Universität das schafft. Und er sagt auch noch einmal, denn wahrlich, ich sage euch, bis der Himmel und die Erde vergehen soll, auch nicht ein Jota, überlegt mal, nicht ein Jota, wisst ihr, was ein Jota ist? Das ist so ein kleines Apostroph da im Satz, nicht mal das kann vergehen. Das sagt unser Herr, das sagt nicht irgendjemand. soll auch nicht ein Jota oder ein Strichlein vom Gesetz vergehen. Ich finde, deutlicher kann der Herr seine Stellung zur Schrift uns nicht sagen. Deutlicher geht, glaube ich, nicht. Und damit im Zusammenhang, weil sie sein Wort bewahrt haben, hängt automatisch zusammen: und hast meinen Namen nicht verleugnet. Das kommt direkt danach. Philadelphia glaubt und bekennt, was die Schrift über diesen Namen Jesus lehrt. Dass er der einzigartige wahre Gott ist, dass er wahrer Mensch ist, dass er durch den Heiligen Geist gezeugt ist, dass er durch eine Jungfrau, nicht durch eine junge Frau, natürlich auch junge Frau, aber durch eine junge Jungfrau geboren wurde, dass er ein sündloses Leben geführt hat und dann für unsere Sünde am Kreuz gestorben ist, dass er auferstanden ist und dass er gen Himmel gefahren ist und dass er kommen wird für die Seinen und dass er kommen wird als König aller Könige und dass es keinen anderen Retter gibt als ihn allein. Jesus selbst bekennt sich vollständig zu den Schriften. Auch das glaubten die Leute in Philadelphia. Auch das gehört zur Schrift festzuhalten. Der Herr Jesus hat sich zur Schrift bekannt. Und du hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. Das gehört untrennbar zusammen. Das können wir nicht einfach trennen, ohne dabei Schaden zu nehmen. Nun folgt ein Beispiel für die absolute und exklusive Schlüsselgewalt Jesu. Der Herr Jesus kann alle Türen öffnen, selbst die Leute aus der Synagoge des Satans. Die kann er auch öffnen, selbst diese Tür zu denen. Da heißt es: siehe, ich gebe Leute aus der Synagoge des Satans, von denen, die sich Juden nennen und es nicht sind, sondern lügen. Siehe, ich werde sie dahin bringen, dass sie kommen und sich niederwerfen vor deinen Füßen und erkennen, dass ich dich geliebt habe. Die Synagoge des Satans. Der Herr Jesus hatte während seines Erdenlebens ganz bestimmte Zeichen getan. Er kam nicht einfach nur und hat dann da so ein bisschen Gutes getan, so wie man denkt, naja, er war dann mal hier und mal da und so. Nein, er hatte das Alte Testament, die Heiligen Schriften im Hintergrund und er wusste, was das jüdische Volk glaubt, was der Messias tun müsse, weil es im Alten Testament prophezeit war. Dazu gehörte zum Beispiel, er würde auf dem Wasser gehen, den Sturm stillen. Das war, steht in dem Psalmen, das wird Gott tun, er wird den Sturm stillen, er wird auf den Wassern gehen. Darum hat Herr Jesus dieses Zeichen getan. Und was passierte, als er dieses Zeichen tat? Da erschraken sie, weil sie das sofort, die Juden kannten ihre Bibel. Die wussten sofort, was er jetzt getan hat. Das kann kein Mensch. Darum fragten sie, wer ist denn dieser, dem auch der Sturm und das Meer gehören? Die haben gehorchen, die haben sofort diese Verbindung gezogen. Oder dass er einen Toten auferweckt hat, den Lazarus. Oder dass er stumme Besessene geheilt hat. Ihre Dämonenaustreiber konnten andere Besessene teilweise auch heilen, aber keinen Stummen, weil man immer mit dem Dämon Verbindung aufnehmen musste. Man musste ein Gespräch mit ihm führen können. Und wenn das ein stummer Dämon war, dann konnten ihre eigenen Dämonenaustreiber das nicht. Und darum war das ein Zeichen des Messias. Ich habe jetzt die Stelle im Alten Testament nicht rausgesucht hier. Dass der Messias, wenn er kommt, dass er stumme Besessene heilen wird. Und genau das hat Jesus getan. Und was, da war wieder die Reaktion, genau so. Wer ist denn dieser? Und was haben die Pharisäer denn gesagt? Weil sie sich keine andere Lösung mehr ausdenken konnten. Ja, mit dem obersten Dämonen treibt er die Dämonen aus. Da ging dann dieses los, dass sie ihn verteufelt haben. Und genau an dieser Stelle, als er ein Zeichen des Messias tat. Sie wussten also Bescheid. Oder auch die Pharisäer wussten Bescheid. Die hatten ja die Wache organisiert an dem Grab.
Weil der Jesus gesagt hatte, ich werde nach 3 Tagen auferstehen. Dann haben sie zu Pilatus gesagt, komm, lass uns mal das Grab bewachen, damit der zweite Betrug nicht größer wird als der erste. Und seine Jünger kommen und klauen den und verkünden hinterher, er wäre auferstanden. Pilatus sagt, ihr sollt eine Wache haben, sichert so gut ihr könnt. Und dann kommen die Soldaten, die gehen nicht zu Pilatus nach der Auferstehung. Wie heißt es, ein Engel kam und die wurden alle wie tot. Da fielen diese bis an die Zähne bewaffneten römischen Soldaten wie tote Jungs, wie Mehlsäcke lagen die da alle rum. Und konnten ihren Dienst nicht mehr ausführen, sie konnten das nicht verhindern. Und als sie wieder einigermaßen sich berappelt hatten, so wie die Häschen, die da in der Grube saßen, als sie sich berappelt hatten, dass sie noch am Leben waren, dann rappelten die sich auf und trotteten zu den Pharisäern hin und haben ihnen die ganze Wahrheit gesagt. Die haben die nicht angelogen, sie berichteten, was sich zugetragen hatte. Also, dass ein Engel kam, dass ein Erdbeben kam, dass ein Lichtblitz war, dass sie wie benommen waren, dass sie umgehauen wurden von einer überirdischen Macht. Und was haben die Pharisäer dann gesagt, was die Soldaten verkünden sollten? Sie sollten sagen, während wir schliefen, haben seine Jünger ihn gestohlen. Blödsinn. Wenn man schläft, weiß man ja nicht, wer geklaut hat. Man könnte höchstens sagen, wurde er gestohlen, aber dass es denn gerade die Jünger waren. Also das Judentum, die Pharisäer, die leitenden Leute in Israel, die haben Jesus abgelehnt, wider besseres Wissen. Und damit haben sie sich gegen Gott gestellt. Und damit wurden sie zur Synagoge Satans. Mit dieser Entscheidung gegen Christus, gegen den Messias und nicht irrtümlicherweise, sondern bewusst gegen alle Berichte. Als er Lazarus auferweckt hatte, was war ihre Konsequenz? Da wollten sie Jesus und Lazarus umbringen, weil wegen Lazarus viele an Jesus glaubten. Also sie haben nicht gefragt, was ist denn da eigentlich passiert, sondern es ging ihnen nur um ihre Macht. Und darum wurden sie zur Synagoge Satans. Denken wir an Stephanus, als er dann Zeugnis ablegte. Er hat dann ihnen ihre ganze Geschichte des Juden, vom Auszug aus Ägypten, die Wüstenwanderung, das hat er alles geschildert. Und eins hat Stephanus, ihr müsst mal diese Rede vom Stephanus lesen, was er ihnen eigentlich sagt. Alle von Gott gesandten Propheten habt ihr umgebracht und habt ihnen nicht geglaubt. Das ging bei Josef los. Der wurde von seinen Brüdern verraten und verkauft. Denn Mose haben sie auch nicht angenommen. Denn die Propheten haben sie nicht angenommen. Und jetzt ist seine Schlussfolgerung, und jetzt habt ihr es mit dem Herrn auch so gemacht. Dann sagt er, ihr Halsstarrigen und Unbeschnittenen an Herz und Ohren, ihr widerstrebt allezeit dem Heiligen Geist, wie eure Väter, so auch ihr. Welchen der Propheten haben eure Väter nicht verfolgt? Und sie haben die getötet, welche die Ankunft des Gerechten vorher verkündigten, dessen Verräter und Mörder ihr jetzt geworden seid. Oder auch Paulus schreibt das, dass die sowohl dem Herrn Jesus als auch die Propheten getötet und uns verfolgt haben und Gott nicht gefallen und allen Menschen feindlich sind. Und von dieser Synagoge Satans, von diesen Leuten, die Gott ganz bewusst ablehnen, sagt der Herr jetzt, ich werde sie dahin bringen, dass sie kommen und sich niederwerfen vor deinen Füßen und erkennen, dass ich dich geliebt habe. Also, auch Juden werden anerkennen müssen, dass Gott die Heiden angenommen hat, dass Gott die Nichtjuden angenommen hat, dass er sie liebt und auch sie erlösen will und auch die kleine Gemeinde in Philadelphia. Und Paulus selbst ist ein Beispiel für dieses, ich werde sie dahin bringen, dass sie kommen und sich niederwerfen vor dir. Paulus, einer der schlimmsten Christenhasser, den es gab, der von Haus zu Haus gegangen ist, mit steckbrieflicher Vollmacht, hat Männer und Frauen und Kindern aus ihren Wohnungen gezerrt, hat sie ins Gefängnis bringen lassen und hat dafür gesorgt, dass sie schwer bestraft wurden. Der ist ein Jünger Jesu geworden und der hat sein Leben nachher nicht mehr geliebt und ist für seinen Herrn letztendlich in den Tod gegangen. Und interessant ist jetzt wieder prophetisch gesehen, dass auch kirchengeschichtlich in der Philadelphia-Zeit, also in dieser Zeit 1700 bis 1900 ungefähr, da ging die Judenmission los. Vorher gab es gar keine richtige Judenmission. Und dass sich im Jahrhundert 1900 ungefähr 250.000 Juden bekehrt haben. Das war die erste große Bekehrungswelle unter Juden, die dann messianische Juden geworden sind. Das ging genau in dieser kirchengeschichtlichen Zeit, die Philadelphia zuzuordnen ist, auch los. Vers 10, weil du das Wort vom Herrn auf mich bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, um die zu versuchen, die auf der Erde wohnen. Weil du das Wort vom Herrn auf mich bewahrt hast, das Wort seines Ausharrens, das Wort seiner Geduld. Hier ist wieder das Festhalten am Wort zum zweiten Mal erwähnt in diesem Sendschreiben. Und es ist ja so, je länger, die Länge trägt ja die Last. Je länger, umso schwerer. Der Druck von außen auf die Gemeinde wurde immer stärker. Das Wort aufzuweichen, das Wort zu verwässern und letztendlich zu verwerfen. Das ist ja etwas, was wir auch heute erleben, dem wir uns entgegenstellen müssen. Und genau dem hat Philadelphia standgehalten. Diesem Druck haben sie nicht nachgegeben. Und darum, weil sie das getan haben, heißt es, werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, um die zu versuchen, die auf der Erde wohnen. Ich habe hier nochmal aus dem Bibelpanorama diese Gerichtszeiten mit eingeblendet, die Siegelgerichte hier oben angedeutet, dann die Posaunengerichte und die Zornesschalengerichte. Es heißt in diesem Text nicht in der Stunde der Versuchung, sondern vor der Stunde der Versuchung. Das heißt, Philadelphia muss nicht in die Versuchung hinein. Philadelphia muss nicht durch die große Trübsal gehen. Sie wird bewahrt vor dem kommenden Zorn. Das schreibt Paulus auch, der seinen Sohn aus den Himmeln zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat, Jesus, der uns errettet von dem kommenden Zorn. Und dann heißt es, diese Versuchung wird kommen, um die zu versuchen, die auf der Erde wohnen. Und wenn Philadelphia vor dieser Versuchung bewahrt bleibt und alle versucht werden, die auf der Erde sind, ist die einzig mögliche Konsequenz, dass die Gemeinde Philadelphia dann nicht mehr auf der Erde ist. Das heißt, dass die Entrückung vorher geschieht. Die Entrückung der Gemeinde Jesu wird vor dieser großen Drangsalszeit stattfinden. Also, ganz kurz gesagt, wer das Wort Gottes bewahrt, der wird von Gott bewahrt werden. Vers 11. Ich komme bald, halte fest, was du hast, damit niemand deinen Siegeskranz nehme. Ich komme bald, der Herr spricht von seinem Kommen. Das ist ein Kommen nicht zur Heimsuchung, nicht zum Gericht, nicht wie bei der Gemeinde Ephesus, nicht wie bei Pergamon oder Sardes, wo es heißt, ich komme dir bald, da ist eine Drohung drin, oder ich komme wie ein Dieb. Oder so komme ich dir, das sind alles Formulierungen, die hier nicht gemeint sind. Hier ist tatsächlich das Kommen Jesu gemeint, wo er die Seinen zu sich holen wird. Und es wird bald geschehen. Da steht das Wort, von dem unser Wort Tachometer kommt, also Tachy, schnell, bald. Also der Herr zögert nicht, aber er will, dass noch Menschen gerettet werden. Darum wartet er noch zu, aber er wird schnell kommen. Und sein Kommen deutet sich auch mehr und mehr an. Und wir müssen uns fragen, wenn wir die Zeichen der Zeit sehen, sind wir bereit, sind wir wach? Hier kann ich mal ganz kurz ein Buch empfehlen von Roger Libby, das heißt leben wir in der Endzeit. Da werden 175 erfüllte Prophezeiungen aufgelistet. Prophezeiung und Erfüllung in der Geschichte. Es ist ein K.O.-Stoß für den Atheismus. Dieser Rosel Libi ist übrigens am 1. Mai in Neumünster. Das wisst ihr, ne? Da wird er genau zu diesem Thema auch reden. Er wird schnell kommen, plötzlich. Keine weiteren Vorbereitungen aus unserer Sicht sind dann mehr möglich. Denkt an das Gleichnis der 10 Jungfrauen, von denen 5 klug waren, aber 5 töricht. Und die Törichten kamen zu spät und die Tür war zu. Und niemand konnte sie ihnen mehr öffnen. Wir können dann, wenn er kommt, nichts mehr noch schnell in Ordnung bringen. Das heißt, wir sollten jeden Tag uns prüfen, bin ich mit meinen Mitmenschen und bin ich mit meinem Gott im Reinen? Lebe ich in Streit? Lebe ich in Unversöhnlichkeit? Lebe ich ihm gegenüber irgendwo falsch? Das spüre ich innerlich. Habe ich ein gutes Verhältnis zu ihm? Liebe ich ihn? Da ist jetzt noch Zeit, das alles in Ordnung zu bringen. Die Frage ist nur, ob wir wirklich mit seiner Wiederkunft rechnen. Unser Text heißt dann weiter, halte fest, was du hast, damit niemand deinen Siegeskranz nehme. Halte fest, was du hast. Ich muss noch mal darauf kommen, das Wort, die Schrift, so wie Philadelphia festgehalten hat. Ja, diese Schrift ist auch uns anvertraut. Und ich werde nicht Rechenschaft geben müssen, was ein anderer damit gemacht hat. Ich werde Rechenschaft geben dafür, wie ich der Schrift gegenüber mich verhalten habe, wie ich sie gelesen habe, ob ich unter ihr stand oder glaubte, über ihr zu stehen. Liegt sie vielleicht irgendwo verstaubt im Regal rum und interessiert mich eigentlich gar nicht mehr? Gebe ich vom Wort geprägte Überzeugungen preis, ob es über die sexuelle Reinheit ist, ob es über Ehe ist, ob es über andere Dinge ist? Die Bibel sagt uns ganz viel, wie wir leben sollen. Nehmen wir das ernst oder gilt uns das für alles heute nicht mehr? Das Rechnen, das feste Rechnen mit seiner baldigen Wiederkunft bewirkt in uns den Willen und die Kraft, weiter fest und treu an seinem Wort festzuhalten. Und dann heißt es, halte fest, was du hast, damit niemand deinen Siegeskranz nehme. Hier ist nicht eine Königskrone gemeint vom Wort. Das Wort Stephanus steht hier, den ich vorhin schon erwähnt habe, der gesteinigt wurde, sondern das ist ein Siegeskranz. Das kann mit sportlichen Wettkämpfen zusammenhängen, also bei der Olympiade zum Beispiel. Da wurden dann solche Siegeskränze verteilt. Aber auch zum Beispiel bei bürgerlichen Ehrungen, wenn jetzt irgendwelche Bürger in einer Stadt ganz besonders geehrt wurden, die bekamen dann auch solch einen Siegeskranz. Die bekamen keine Königskrone, sondern so einen Kranz. Oder auch bei der Hochzeit, der Bräutigam wurde auch manchmal mit so einem Freudenkranz ausgestattet. Die Stellung, die der Herr Jesus einem jeden nach seiner Treue einmal zuordnen wird, die wird durch diesen Siegeskranz ausgedrückt. Ich hatte das Verhältnis, dieses Gleichnis mit den Talenten und den Städten schon erwähnt. Philadelphia wird ermahnt, festzuhalten, um diesen Siegeskranz zu behalten, um diese Würdigung behalten zu dürfen. Diese Würdigung beinhaltet aber gleichzeitig einen Dienstauftrag. Also das ist nicht eine Ehre, die so neben dem Leben steht, wo man nichts mehr tun braucht, wo man jetzt ja der Krösus ist, der nichts mehr, der alles hat und nichts mehr braucht, sondern das ist eine Würdigung zum Dienst. Das kommt jetzt im Vers 12. Wer überwindet, den werde ich im Tempel meines Gottes zu einer Säule machen und er wird nie mehr hinausgehen und ich werde auf ihn schreiben den Namen meines Gottes und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalem, das aus dem Himmel herabkommt, von meinem Gott und meinen neuen Namen. Also dieses Wort überwinden bezieht sich auf das schon erwähnte Festhalten. Wer festhält, ist derjenige, der überwindet. Jeder, der festhält, ist einer, der überwindet. Und dieses Wort beinhaltet auch Kampf. Denkt an David und Goliath. Da sagte Goliath, wenn ihr mich überwindet, dann müsst ihr dann wollen wir eure Diener sein, und wenn ich den David überwinde, dann müsst ihr uns dienen. Also da ist nicht von Theaterspielen die Rede, da ist nicht ein bisschen von mal so tun, als ob die Rede, sondern das geht um ganz echten, handfesten Kampf, den wir vielleicht jeden Tag erleben, wann wir den Fernseher ausschalten sollen. Das kann so ein Kampf sein. Oder was gucke ich mir im Internet an? Wo klicke ich rauf? An diesen Stellen findet so ein Kampf statt. Da sollen wir überwinden. Und Paulus schreibt, in diesem einen sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Also auch da ist der Sieg nicht von uns, sondern der Sieg, auch wenn wir treu sind, verdienen wir uns ihn nicht selbst, sondern ist sein Geschenk an uns. Dann schreibt Paulus, lass dich nicht überwinden, da ist auch von diesem Kampf die Rede, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Also nicht der Zweck heiligt die Mittel, sondern überwinde das Böse nicht mit Bösem, sondern mit Gutem. Den will ich im Tempel meines Gottes zu einer Säule machen. Der Tempel ist die Wohnung Gottes und ein geistlicher Tempel ist die Gemeinde. Dann wird es einmal den Tempel im tausendjährigen Reich geben, diesen messianischen Tempel, der jetzt noch nicht steht. Und dann wird es, auch die Bibel sagt, im Himmel einmal einen Tempel geben. Und in diesem Tempel, also in der Wohnstätte Gottes, da will er uns oder will er die, die überwinden, zu einer Säule machen. Eine Säule hat in einem Bau eine besondere Verantwortung. Sie steht an einer bestimmten Stelle und muss bestimmte Lasten tragen. Sie muss ein Zusammenbrechen verhindern. Darin besteht die Aufgabe derjenigen, die überwunden haben, die den Siegeskranz bekommen haben. Die will er zu Säulen machen, also die haben hinterher eine Aufgabe, einen Dienst. Und denkt an die Säulen von Philadelphia, die standen noch, aber die anderen Gebäude standen nicht mehr. Aber im Tempel Gottes, der Tempel wird nicht zusammenfallen, der wird bleiben. Jesus sagt, der Satan wird die Pforten der Hölle werden die Gemeinde nicht überwältigen. Die Gemeinde, der Tempel Gottes wird bestehen bleiben. Und er wird nie mehr hinausgehen. Also nicht wie bei einem Erdbeben, wo das Gebäude zerstört ist, wo die Leute dann sich hinterher draußen aufhalten müssen, sondern der Tempel Gottes wird Frieden haben. Nichts wird die Gemeinschaft mit ihm stören. Und die Säule darf in Ewigkeit die Herrlichkeit des Christus tragen. Es wird einmal deutlich werden, wer dem Herrn treu war. Ob die Vertreter der angemaßten allein wahren Kirche oder der großen weltförmigen Kirchen, oder ob es die kleine Herde war, die sich fest an seinem Wort gehalten hat, die sein Wort bewahrt hat. Gerade die, denen gesagt wurde, du hast eine kleine Kraft, die werden hier vom Herrn gewürdigt, Säulen zu sein. Welcher Widerspruch ist das? Das ist ja wieder so ein Widerspruch in der Bibel, ne? Die Kleinen, die Schwachen, die keine Kraft haben, die werden zu Säulen gemacht. Ja, die Starken müssten doch die Säulen sein. Nein, die Schwachen werden zu Säulen, weil der Herr ihnen die Kraft gibt. Ja, das Törichte der Welt hat Gott erwählt, damit er das Weise zu Schanden mache. Und das Schwache der Welt hat Gott auserwählt, damit er das Starke zu Schanden mache. Und ich werde auf ihn schreiben den Namen meines Gottes und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalem, das aus dem Himmel herabkommt von meinem Gott und meinen neuen Namen. Ich werde auf ihn schreiben. Da ist das Wort eingravieren, einritzen. Nicht so mit Kreide, was man mit einem Lappen schnell wieder wegwischen kann. Weil sie den Namen des Herrn nicht verleugnet haben, weil sie festgehalten haben, weil sie überwunden haben, wird ihnen der Name Gottes eingraviert, wird ihnen der Name der Stadt Gottes eingraviert. Der Name, der neue Name des Herrn Jesus, wird ihnen öffentlich eingeprägt. Sie dürfen seinen Namen tragen. Sie dürfen ihn repräsentieren. Wo sie auch hinkommen, ist er gegenwärtig. Welch eine unermessliche Ehrung wird das sein angesichts des gesamten Kosmos. Die in ihren eigenen Augen nur eine kleine Kraft hatten, die sich daher ganz auf den Herrn verlassen haben, die, die sein Wort bewahrt haben, die haben dadurch Kraft bekommen, Überwinder zu sein, Säulen zu werden im Tempel Gottes. Sie werden Repräsentanten sein für den letzten Sieger, für den Herrn aller Herren, für den König aller Könige. Du bist eingeladen zu ihm. Er wartet auf dich. Was hindert dich zu kommen? Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Was sagt der Geist? Da ist jemand, der den Schlüssel Davids hat, der sagt, wo ich aufschließe, schließt niemand zu. Ich gebe vor dir eine offene Tür. Nutzen wir sie? Er sagt, wir haben eine kleine Kraft, aber er ist unsere Kraftreserve. Er ist der, der den Stein genau lenkt, der ihn auch bei uns genau lenken kann. Nils, du hast ja letzte Woche oder in den letzten genauso eine Führung erlebt, nicht, wie das mit deiner Israelreise war. Das kann man nicht machen, das schenkt der Herr. Da stehen wir nur daneben und können staunen. Und dass wir an seinem Wort festhalten sollen. Dann wird gesagt, dass eine Stunde der Versuchung über die Erde kommen wird, über den ganzen Erdball. Und die, die an seinem Wort festhalten, die werden bewahrt vor dieser Stunde der Versuchung. Dann sagt er, siehe, ich komme bald. Halte fest, dass du deinen Siegeskranz behältst. Und dann sagt er, dass er die Schwachen, die, die keine eigene Kraft haben, zu einer Säule machen will. Dass er auf diese Säule seine Herrlichkeit schreiben wird. Dass diese Säule seine Herrlichkeit repräsentieren wird. Liebe Brüder und Schwestern, könnt ihr euch was Schöneres, was Größeres vorstellen als das? Ich nicht. Der Herr segne uns. Amen.